Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gemeinsam mit der Türkei loten die EU-Staaten bei einem Gipfeltreffen in Brüssel eine Lösung in der Flüchtlingskrise aus. Anders als zunächst geplant, dauerten die Beratungen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu bis zum Abend an. Grund dafür sind nach Angaben von Diplomaten neue Vorschläge der Türkei. In der Diskussion sind weitere Milliardenzahlungen. Im Gegenzug wolle das Land alle neu in Griechenland ankommenden Flüchtlinge zurücknehmen.
Am frühen Abend fährt der türkische Ministerpräsident mal kurz zur NATO. Zeit für die 28 EU-Staaten, über die Vorschläge zu beraten, die Davutoğlu nach Brüssel mitgebracht hat. Der Gast aus Ankara ist sich seiner Schlüsselrolle durchaus bewusst. Bei diesem Gipfel geht es nicht nur um die nicht geregelte Migration, sondern auch um den Beitritt der Türkei zur EU. Ich hoffe, dass der Gipfel ein Erfolg wird, ein positiver Wendepunkt in unseren Beziehungen. Der türkische Vorschlag, alle Flüchtlinge, die sich mit Schleppern auf den Weg nach Europa machen, zum Beispiel zu den griechischen Inseln, will die Türkei zurücknehmen, auch Syrer. Das soll diesen oft gefährlichen Weg unattraktiv machen. Im Gegenzug nimmt die EU syrische Flüchtlinge direkt aus der Türkei auf. Man muss den Schleppern und den Flüchtlingen zeigen, es ist sinnlos, in ein Schlepperboot zu steigen. Führen die neuen türkischen Vorschläge die EU auf einen gemeinsamen Weg in der Flüchtlingskrise? Zuletzt hatten einige EU-Mitglieder, allen voran Österreich, im Alleingang auf Grenzschließungen auf der Balkanroute gesetzt.
Entscheidend ist, dass wir klar in der Sprache sind. Diese Route ist geschlossen und andere auch.
Bei der Frage, wie können wir erreichen, dass sich nicht nur für einige wenige Länder die Zahl der Flüchtlinge verringert, sondern für alle Länder inklusive Griechenland, kann es nicht darum gehen, dass irgendetwas geschlossen wird, sondern dass wir eben eine nachhaltige Lösung zusammen mit der Türkei finden.
Zur Lösung könnte auch gehören, dass die EU längerfristig weitere 3 Milliarden Euro zahlt zur Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei. Am Abend ist der türkische Ministerpräsident wieder zurück beim Gipfel. Es gibt noch genug zu besprechen.
Zum EU-Türkei-Gipfel in Brüssel jetzt live von dort, Rolf-Dieter Krause.
Die Türkei hat den Ball geschickt ins Feld der EU zurückgespielt. Zuletzt war sie heftig kritisiert worden, weil sie nicht genug tue, um Flüchtlinge von der Fahrt über die Ägäis abzuhalten. Ihre Bereitschaft dann jetzt, jeden Flüchtling zurückzunehmen, der die griechischen Inseln trotzdem erreicht, entzieht dieser Kritik jeden Boden. Auf diese Weise würden viele Dinge erreicht. Die Schlepper würden ausgeschaltet, Flüchtlinge müssten nicht mehr ihr Leben gefährden, der Einwanderungsdruck würde dramatisch sinken, jeder Streit über interne Grenzen würde überflüssig. Vorausgesetzt, Europa liefert seinen Teil. Aber ob die EU-Mitgliedstaaten bereit sind, der Türkei im Gegenzug ganz legal syrische Flüchtlinge abzunehmen, ob sie die Beitrittsverhandlungen beschleunigen werden, ob sie wie verlangt wollen, dass Türken für Reisen in die EU schon ab dem Sommer kein Visum mehr brauchen, das sind die Fragen, über die die Regierungschefs der EU zur Stunde unter sich beraten. Erst wenn sie sich einig sind, wollen sie mit ihrem türkischen Kollegen noch einmal zusammenkommen. Vielleicht schon heute Abend. Zurück nach Hamburg.
Inzwischen ist der NATO-Einsatz zur Ortung von Flüchtlingsbooten in der Ägäis angelaufen. Jetzt wollen sich auch Großbritannien und Frankreich an der Mission beteiligen, durch die Schleppern das Handwerk gelegt werden soll. Der deutsche Einsatzgruppenversorger Bonn ist als Flaggschiff des Verbandes zwischen der griechischen Insel Lesbos und dem türkischen Festland im Einsatz, eine der wichtigsten Routen für Flüchtlinge auf dem Weg in EU-Staaten.
Zwar gehen die Zahlen zurück, doch der Menschenschmuggel durch die Ägäis hält an. Im Moment sollen es zwischen 1.000 und 2.000 Flüchtlinge und Migranten am Tag sein, die die Türkei verlassen, um über Griechenland nach Mitteleuropa zu gelangen, so das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Viele von ihnen steigen an den Küsten in der Region um die Stadt Çeşme in die Boote der Schlepper. In diesen Tagen übernachten die Menschen überall in Parkanlagen der Stadt. Eine türkische Hilfsorganisation versorgt sie mit Lebensmitteln. Sie sind vor allem Afghanen, Iraker, nur wenige Syrer. Sie wollen nach Griechenland. Viele von ihnen versuchen es inzwischen nachts. Dann ist nicht so viel Gendarmerie an der Küste. Dieser Afghane ist mit seiner Frau und 5 Kindern seit einem Monat unterwegs. Er will nach Deutschland. Das Schleppersystem zwischen Afghanistan und der Türkei scheint bestens zu funktionieren. Nachdem wir uns entschieden haben, herzukommen, haben wir mit ein paar Leuten Kontakt aufgenommen. Die kannten andere Leute. So habe ich Informationen bekommen. Heute wird mich jemand anrufen, dann geht es weiter. Plötzlich bricht die Gruppe auf. Sie laufen zur Küste. Darunter auch die afghanische Familie. Nach Einbruch der Dunkelheit wollen sie in ein Boot steigen. Eine gefährliche Reise. Denn immer wieder ertrinken Menschen auf dem Weg nach Europa.
Mit dem EU-Türkei-Gipfel in Brüssel beschäftigen wir uns umfangreich auch auf tagesschau.de. Das Thema Flüchtlingspolitik und der Kurs der Bundesregierung ist zudem Thema heute Abend um 21 Uhr bei Hart aber fair. Kurz vor 3 Landtagswahlen am nächsten Sonntag ist die rechtspopulistische AfD als drittstärkste Kraft aus den Kommunalwahlen in Hessen hervorgegangen. Nach Trendergebnissen erreichte sie 13,2% hinter CDU und SPD. Der hessische CDU-Ministerpräsident Bouffier machte die Uneinigkeit der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik mitverantwortlich. Vor den Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt könne er nur raten, Differenzen beizulegen.
Am Tag nach der Wahl geht die Auszählung der Stimmen weiter. Denn wegen des komplizierten Wahlrechts in Hessen sind längst noch nicht alle Wahlzettel ausgewertet. Der Trend aber ist deutlich. Die AfD erreicht ein 2-stelliges Ergebnis. Gepunktet hat sie offenbar mit ihrer Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.
Es ist für mich nach wie vor unerklärlich, warum Frau Merkel über ein Wochenende entschieden hat, ich setze Recht und Gesetz außer Kraft und mache die Grenzen auf. So kann man nicht regieren.
Die CDU bleibt nach ersten Trendergebnissen mit 28,2% stärkste Kraft in den hessischen Kommunen. Fast gleich auf die SPD mit 28%. Drittstärkste Partei wird die AfD mit 13,2%, gefolgt von den Grünen, die jetzt bei 11,6% liegen. Die FDP erringt 6,3%, die Linke 3,7%. Als Folge des guten Abschneidens der AfD in Hessen werden viele Koalitionen durcheinandergewirbelt. In Frankfurt steht Schwarz-Grün vor dem Aus, in Kassel und Marburg Rot-Grün. Die etablierten Parteien sind erschüttert. Hessens Ministerpräsident spricht von einer klassischen Protestwahl.
Die Aufgabe aller Demokraten ist es jetzt, diese Partei in den Parlamenten zu entzaubern. Sie hatten kommunalpolitisch so gut wie nirgends eine konkrete Vorstellung.
Die etablierten Parteien wollen kein Bündnis mit der AfD eingehen. Die wiederum will sich in der Opposition profilieren. Frühestens am Mittwoch sollen alle Stimmen ausgezählt sein.
Das Landgericht Rostock hat 2 Männer wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung zu jeweils 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die beiden hatten gestanden, im Oktober 2014 2 Molotow-Cocktails auf eine Flüchtlingsunterkunft in Groß-Lüsewitz nahe Rostock geworfen zu haben. In dem Gebäude schliefen zu dem Zeitpunkt 38 Menschen. In ihrer Begründung hoben die Richter die Heimtücke der Tat und die, so wörtlich, ideologische Verblendung der Angeklagten hervor. Das US-Militär hat bei einem Drohnenangriff in Somalia nach eigenen Angaben mehr als 150 Kämpfer der islamistischen Al-Shabaab-Miliz getötet. Wie das Pentagon mitteilte, erfolgte der Angriff bereits am Wochenende und richtete sich gegen ein Ausbildungslager der Terroristen. Die Miliz soll einen Angriff geplant haben, der offenbar eine Gefahr für amerikanische und afrikanische Soldaten dargestellt hätte. Al-Shabaab kämpft in Somalia für die Errichtung eines islamischen Gottesstaates. Deutsche Sicherheitsbehörden sind im Besitz von Dokumenten über Mitglieder des sogenannten Islamischen Staates, die die Strafverfolgung bei Rückkehrern deutlich erleichtern könnten. Die Personalbögen, die auch NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen, geben detailreich Auskunft über biografische und andere Daten von Mitgliedern der Terrororganisation. Jeder potenzielle Kämpfer, der das Gebiet des IS betritt, muss offenbar entsprechende Unterlagen ausfüllen.
Diese Dokumente des sogenannten Islamischen Staates sind NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zugespielt worden. Es sind mehrere Dutzend als geheim klassifizierte Einreisepapiere deutscher IS-Rekruten. In insgesamt 23 Spalten finden sich biografische Details. Auch der Wunsch, Kämpfer oder Selbstmordattentäter wird hier abgefragt. Sogar spezielle Fähigkeiten wie chemische Kenntnisse werden vermerkt.
Wenige Terrorgruppen schreiben aus verständlichen Gründen natürlich auf, wer die Mitglieder sind und wo sie zu finden sind. Was wir beim Islamischen Staat sehen, ist, dass wir eben nicht nur, und diese Dokumente belegen das, dass wir eben nicht nur mit einer Terrorgruppe zu tun haben, sondern eben auch mit einer Organisation, die quasi ein Staat ist.
Unter den Dokumenten findet sich auch der Bogen von Abdelkarim B. aus Hessen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem Rückkehrer bislang die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Nun könnte auch die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hinzukommen, denn solche Bögen liegen auch deutschen Sicherheitsbehörden vor.
Wir gehen davon aus, dass es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um echte Dokumente handelt und wir berücksichtigen deren Inhalt daher bei unseren Maßnahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung.
Die bürokratische Akribie des IS wird nun zum Verhängnis für die eigenen Kämpfer. Auch für solche, die nach der Rückkehr bislang ohne Anklage geblieben sind.
Bei Bohrungen nach Öl und Gas entstehen giftige Rückstände, sogenannte Bohrschlämme. Sie stellen Industrie und Bundesländer offenbar vor ein großes Entsorgungsproblem. Nach Recherchen von WDR und NDR wurden allein aus 3 Bohrschlammgruben in Niedersachsen rund 720.000 Tonnen der gefährlichen Abfälle geborgen. Die Zahl solcher Gruben wird auf bundesweit mindestens 1.400 geschätzt. Die Rückstände wurden offenbar jahrelang ohne besondere Sicherung vergraben.
340.000 Tonnen giftiger Schlamm in einer offenen Sondermülldeponie. Mit Lastwagen wurde der Bohrschlamm aus Niedersachsen hier nach Hürth bei Köln transportiert. Bohrschlamm zum Teil mit krebserregenden Rückständen belastet wie Quecksilber, Arsen und radioaktivem Radium. Auch wenn die Lagerung hier gesetzeskonform ist, die Bürger der Region sind empört.
Wir im Land Nordrhein-Westfalen sind ein alter Industriestandort, der immer dafür gesorgt hat, dass auch unsere Lasten entsprechend deponiert werden konnten. Und aufgrund unserer Vorsorgearbeit müssen wir jetzt die Altlasten von anderen tragen.
Vor allem aus jahrzehntelanger Erdgasförderung in Niedersachsen stammt der giftige Schlamm, der einfach in Gruben entsorgt wurde. Über 500 soll es allein hier geben. Saniert wurden erst 3. 720.000 Tonnen Giftmüll wurden auf Deutschland verteilt. Gut die Hälfte, 340.000 Tonnen, ging nach Nordrhein-Westfalen. 260.000 Tonnen nach Rheinland-Pfalz, um nur die größten Abnehmer zu nennen.
Das ist ein bundesweites Problem. Und in Nordrhein-Westfalen sind die entsprechenden Deponien vorhanden. Und insofern können wir es gar nicht verhindern, dass ordnungsgemäß entsorgt wird.
Doch Experten kritisieren diese oberirdischen Sondermülldeponien.
Die beste Entsorgungsmöglichkeit wären Untertage-Deponien für Sonderabfall, die natürlich entsprechend teuer sind. Das will man nicht.
Der Streit darüber fängt gerade erst an. Es soll noch mehrere Millionen Tonnen giftigen Bohrschlamms geben, der entsorgt werden muss.
Der Erfinder der modernen E-Mail, Raymond Tomlinson, ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren in den USA. Tomlinson kam in den 1970er Jahren auf die Idee, das Ad-Zeichen zu benutzen, um E-Mails an einzelne Personen zu senden. Damit erfand er den Standard für E-Mail-Adressen, der bis heute gültig ist. Tomlinson gilt außerdem als derjenige, der die erste E-Mail von einem Computer zum anderen schickte. Beim Riesenslalom der Damen im slowakischen Jasna hat sich Viktoria Rebensburg einen Platz auf dem Siegerpodest erkämpft. Sie schaffte es auf Rang 2.
Im zweiten Durchgang hat Rebensburg gezeigt, dass sie den Kampf um die kleine Kristallkugel im Riesenslalom-Weltcup noch lange nicht aufgegeben hat. Nach einem verpatzten ersten Lauf startete die Olympiasiegerin eine furiose Aufholjagd. Mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang fuhr die 26-Jährige aus Kreuth noch vom 12. auf den 2. Platz. Schneller war nur Eva-Maria Brehm. Die Österreicherin führt damit in der Gesamtwertung mit 52 Punkten Vorsprung. Beim Weltcup-Finale nächste Woche werden nochmal 100 Punkte vergeben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8. März.
Tiefs bestimmen auch morgen in weiten Teilen Europas das Wetter. Bei uns sind vor allem der Nordwesten und der Südwesten betroffen. Heute Nacht muss verbreitet mit Straßenglätte gerechnet werden. Im Südwesten und im Südosten fällt Schnee oder Schneeregen, sonst klingen viele Schauer ab. Morgen ist es von Sachsen bis nach Südbayern sowie im Nordwesten meist dicht bewölkt. Zeitweise schneit oder regnet es. Sonst gibt es mal Sonnenschein, mal dichte Wolken und einzelne Schauer. Heute Nacht verbreitet Frost, nur an der Nordsee leichte Plusgrade. Morgen reichen die Höchstwerte von 1 bis 8 Grad. Am Mittwoch überwiegend freundlich, ganz im Westen dichte Wolken und zeitweise Regen oder Schnee. Donnerstag ruhiges und meist trockenes Wetter, regional aber neblig trüb. Freitag dann freundlich, zum Teil auch richtig sonnig.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr. In den Tagesthemen informiert sie Kara Miosga über den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei. Außerdem, 100 Jahre BMW haben die Autobauer wirklich Grund zum Feiern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.